Ich habe wirklich nicht viele Studien gefunden, die über die Vorteile von Fluorid sprechen und die aus den letzten 20 Jahren sind. Und das fand ich krass, weil man sollte ja denken, dass über so ein Thema die wissenschaftliche Evidenz riesig sein muss. Es ist ein Neurotoxin und in den Mengen, in denen wir Fluorid aufnehmen, über Trinkwasser, über Zahnpasta und Co. und auch über diese empfohlene Nahrungsergänzung mit Fluorid, auch in diesen Mengen ist es bereits ein Nervengift.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Warum sollte der Mensch Fluorid nehmen? Warum nicht? Was ist das Problem mit Fluorid? Was sind mögliche Vorteile? Was sind mögliche Risiken? Was sind mögliche Nachteile? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald und ich wollte in dieser Episode einfach mal einen kleinen Solo-Talk über Fluorid machen. Fluorid ist ein unheimlich emotional aufgeladenes Thema, aber ein Thema im Gesundheitssektor, über das man immer wieder stolpert. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe alle relevanten Studien zum Thema Fluorid mir angeguckt, habe von beiden Seiten recherchiert, mögliche Vorteile, mögliche Risiken, Nebenwirkungen, Langzeitschäden und habe am Ende auch mal ein Fazit gezogen, ob ich persönlich Fluorid nehmen würde und empfehlen würde. Und du kannst es gerne einfach mal auf dich wirken lassen und dann selber entscheiden, was du mit dieser Information machst. Gesundheit ist Eigenverantwortung. Und ich finde, es ist eine relativ wichtige Frage, ob du deinem Körper Fluorid gönnst oder nicht. Und was ich dir gerne gleich empfehlen möchte, das verlinken wir dann auch alles überall. Ich habe einen ausführlichen Artikel geschrieben über Fluorid, findest du in den Shownotes beziehungsweise auf schnelleinfachgesund.de/Fluorid. Fluorid mit UO bitte schreiben. Ja, Fluor mit OU, das ist das englische Wort für Mehl. Fluor mit UO. Und dort findest du auch ein Quellenverzeichnis aus den knapp 20 relevantesten Studien im Bereich Fluorid. Und ich habe mich da wirklich mal, ich habe das Thema Fluorid lange auf die lange Bank geschoben, weil das auch so ein Fass ist. Das möchte man nicht so gerne aufmachen als Gesundheitsmensch, wenn man sich nicht wirklich mit der Studienthematik beschäftigt hat. Weil dann kommen gleich die ganzen, was da draußen ist, Zahnärzte und Ernährungsberater und sagen, ja, Fluorid ist ganz wichtig und ich wollte das gerne mal von beiden Seiten recherchieren. Ich wollte auch mir die Studien angucken, die pro Fluorid argumentieren und war offen. Ne? Ich bin da wirklich immer offen, gehe da neutral rein, ohne Vorannahmen oder Vorurteile und schaue einfach mal, was sagt die Studienlage. Und gerade im Bereich, was für die Einnahme von Fluorid spricht, war ich doch ziemlich überrascht über die Datenlage. Und wie da gearbeitet wird. Aber zuerst mal, was ist Fluorid? Es gibt ein chemisches Element, das heißt Fluor. Das sitzt im Periodensystem unter Chlor. Und Fluorid ist das Anion, also negative Ladung von Fluor. Deswegen Fluorid, weil in der Natur kommen Chlor und Fluor und Brom, das sind alle untereinander im Periodensystem. Also Chlor und Fluor kommen in der Natur nie als Elemente vor. Na, die sind also gerade Chlor als Elementarform ist ein Gas, Chlorgas. Das kommt in der Natur nicht vor. Die kommen in der Natur immer als Anionen vor, negativ geladen. Chlorid, zum Beispiel im Kochsalz, Natriumchlorid, Fluorid in unserem heutigen Thema. Und deswegen ist es Fluorid und das ist das Anion, das überall drin ist, in Zahnpflegeprodukten, im Trinkwasser, in Lebensmitteln. Also Fluor in der Elementarform gibt es so gesehen nicht. Und ich habe so eine eigene kleine persönliche Fluoridreise. Ich habe, seit ich ein Kind bin, habe ich eine Fluorose an einem meiner Schneidezähne. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Nee, sieht man nicht durch das Licht. Eine weiße Verfärbung. Und ich habe, seit ich ein Kind bin, ich habe da alle gefragt, was ist denn das? nicht mal die Zahnärzte konnten mir sagen, was das eigentlich ist. Es ist eine Fluorose, weiße Verfärbung der Zähne. Es ist nochmal was anderes als Kreidezähne. Ich hatte anscheinend irgendwann als Kind mal eine akute Belastung mit Fluorid. Und es wird dann im Körper eingebaut, beziehungsweise in dem Moment ist wahrscheinlich meine Schneidezahn gewachsen. Und das wurde dann eingebaut und seitdem habe ich eine weiße Verfärbung und das ist eine Fluorose. Da kam das Thema das erste Mal und wir hatten immer Fluoridzahnpasta. Ne? Und das ist so, wenn man nicht drüber nachdenkt, jeder benutzt fluoridhaltige Zahnpasta. Jeder. Und im Idealfall gehen wir einmal im Jahr zum Zahnarzt, um uns durchchecken zu lassen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Einmal im Jahr mache ich auch eine professionelle Zahnreinigung. Und auch da, na, die ganzen Pasten und alles, was da drauf geschmiert wird, das ist immer mit Fluorid. Und relativ viel hat sich geändert in dem Moment, als ich mich angefangen habe, wirklich für Gesundheit zu interessieren. Das war ab meinem Biochemiestudium. Da habe ich vieles hinterfragt und ich hatte auf einmal auch die Mittel und die Tools an der Hand, Studien nachzulesen. Na, das ist immer das eine, was irgendjemand irgendwo behauptet, weil was irgendjemand irgendwo behauptet, da findest du im Internet alles. Komplett alles. Und ich war dann ab dem Biochemiestudium, dass ich selber Studien recherchieren, lesen, interpretieren und auswerten konnte. Und dann habe ich mich auch mal mit dem Thema Fluorid beschäftigt, zumindest oberflächlich, und bin dann zu der Meinung gekommen, dass es besser ist, kein Fluorid mehr zu benutzen. Ich hatte auch Präkaries mit 20, hatte ich Präkaries. Und das war dann der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, ich habe immer brav zweimal am Tag mit fluoridhaltiger Zahnpasta meine Zähne geputzt, habe sehr wenig Zucker gegessen, habe mich sehr gesund ernährt zu dem Zeitpunkt schon. Und dass ich dann trotzdem Präkaries hatte, habe ich mir gedacht, okay, also das mit der fluoridhaltigen Zahnpasta ist vielleicht auch nicht so effektiv, wie man denkt. Und dann habe ich auch meine Zahn- und Mundhygiene-Routine umgestellt. Und das ist wirklich, das ist so 12 Jahre her. Seitdem verwende ich keine fluoridhaltige Zahnpasta mehr. Und ein Jahr später war das Präkaries weg, komplett weg. Und Fluorid ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit oder alkoholhaltiges Mundwasser. Es geht nicht darum, die Bakterien in unserem Mundraum immer wieder zu töten, wie mit einem Antibiotikum. Ne? Alkoholhaltiges Mundwasser ist eigentlich ein Antibiotikum für unsere Mundflora. Unsere Mundflora ist wichtig für ein gutes Mundgefühl, ist für die Verdauung schon wichtig, ist wichtig, wie riechen wir, ne? Was strahlen wir aus. Und es hat auch ein Risiko für Infektionen, wenn wir immer wieder ausradieren. Also eigentlich sollte das Ziel sein, eine gesunde Mundflora zu haben. Und dafür empfehle ich weder fluoridhaltige Zahnpasta noch alkoholhaltiges Mundwasser. Auf jeden Fall ging da meine Fluoridreise los. Seit 12 Jahren benutze ich das gar nicht mehr. Und beim Zahnarzt bin ich auch keine fluoridhaltigen Sachen irgendwo in meinen Mund reingekleistert bekommen. Und jetzt habe ich mich mal hingesetzt und wirklich die Studien gelesen, auch Pro und Contra, was habe ich gefunden. Und das war doch ziemlich erschütternd, was ich da alles gefunden habe. Erstmal, warum wird Fluorid überhaupt eingesetzt? Fluorid hat chemisch betrachtet 2 Vorteile. Erstens, es wirkt desinfizierend und wird daher zur Trinkwasserdesinfektion eingesetzt. Zweiter Vorteil, denkt man, dass das dann auch gut für die Zähne und die Knochen ist. Das wird in vielen Ländern auf der Welt, wird das Trinkwasser chloriert oder fluoridiert. Ich war mal ein Jahr in Australien, da war quasi, weil es kein Grundwasser gibt in Australien, Flusswasser genommen. Flusswasser, das wird fluoridiert, dadurch desinfiziert und dann kann man es trinken. Und es wird auch in den USA gemacht, es wird in vielen Drittweltländern gemacht. Ich meine, in den USA trinken etwa 70% der Menschen fluoridhaltiges Leitungswasser. In Kanada und Australien ist es ähnlich. In Deutschland ist es nicht die Regel. Also in Deutschland ist es eher selten, dass Trinkwasser chloriert oder fluoridiert wird. Das ist das Erste. Es wirkt desinfizierend aufs Trinkwasser und macht dann auch Trinkwasser oftmals trinkbar. Ne? Flusswasser in Australien würde ich jetzt nicht trinken. Wer weiß, was da alles drin ist. Bakterien und das ganze Thema. Und auch Einzeller, Amöben. Zweite ist, Fluorid wird in unseren Körper eingebaut. Es wird als Fluorapatit in die Zähne und in die Knochen eingelagert. Unser Zahnschmelz ist das härteste Material in unserem Körper. Das soll die Zähne und die Knochen stärken. Normalerweise bestehen unsere Zahnschmelz und auch unsere Knochen aus Calciumapatit, das ist ein Mineral. Und Fluorid oder Fluorapatit ist härter als Calciumapatit. Und es soll daher unsere Zähne und unsere Knochen stärken, wenn wir Fluorid aufnehmen. Soll, ne? In der Theorie. Und deswegen wird empfohlen, also das kann man auch auf der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ablesen, da steht, Fluorid wirkt festigend auf Zähne und Knochen und damit auch kariespräventiv. Also wenn die Zähne stärker sind, denkt man weniger Karies, auch weil das Fluorid desinfizierend wirkt. Deutschland gehört zu den Regionen mit einer niedrigen Fluoridkonzentration im Trinkwasser. Fluoridierte Zahnpflegeprodukte tragen topisch, also von außen, zum Einbau von Fluorid in die Zähne und somit zur Kariesprävention bei. Säuglinge sollen von der Geburt bis zum Zahndurchbruch ein Fluorid-Nahrungsergänzungssupplement erhalten. Nach dem Zahndurchbruch soll Fluorid entweder weiter in Form eines Supplements zugeführt oder durch Zahnpasten angewendet werden. Und ich fand es erstaunlich. Ich letztes Jahr mal in Norwegen war, dass ich in Norwegen an der Supermarktkasse Fluorid-Nahrungsergänzungen, also Fluoridkapseln für Babys und Kleinkinder gefunden habe. Und das fand ich, das ist aus meiner Sicht Körperverletzung an der Stelle schon mal. Aber in der Theorie, und deswegen sagen das alle und beten das auch alle nach und schreiben voneinander ab, dass das Fluorid gut für Zähne und Knochen sein soll und Kariesprävention sein soll. Deswegen wird es eingesetzt. Desinfizieren wird eingebaut, soll stärker wirken, soll unsere Knochen stärker machen. Lustigerweise habe ich keine einzige Studie gefunden, die gezeigt hat, dass durch Fluor unsere Zähne und unsere Knochen wirklich härter werden und wir dadurch gesünder werden. Ja, das erstmal. Ansonsten wird Fluorid auch industriell eingesetzt für die Herstellung von Stahl, von Teflon, also Teflon, Tetrafluor, Ethylen, deswegen Teflon ist eine Abkürzung, Aluminium, Pestizide, Putzmittel, das findet man überall. So. Und oral zugeführtes Fluorid, also über Trinkwasser, Nahrungsergänzung, Zahnpasta. Das wird zu einem großen Teil im Darm aufgenommen. Bis auf Zahnpasta, das wird über die Zähne direkt aufgenommen. Aber der Großteil wird im Darm aufgenommen und im Körper verteilt. 99% des Fluorids werden im Körper, in Knochen und Zähne eingelagert. Aber im Laufe eines Lebens finden wir in vielen Geweben im Körper auch hohe Mengen Fluorid. Und es gibt zwei Organe, wo sich Fluorid ansammelt im Laufe eines Lebens, und das ist die Schilddrüse und das ist das Gehirn. Dazu gibt es Studien. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, und deswegen habe ich auch mal die Studienlage angeguckt, wie effektiv ist Fluorid wirklich? Ist es wirklich so gut für die Gesundheit und für das Kariesrisiko? Und ich habe einmal die Studien angeguckt. Und das ist ja ganz interessant, ne? Wenn man auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung geht, findet man bei den ganzen Nährstoffen, und auch Fluorid wird hier als Nährstoff aufgelistet, keine Studien. Es gibt offizielle Aufklärungsseiten wie dentalhealth.com. Auch auf der WHO-Website gibt es viel über Fluorid. Interessanterweise habe ich da keine wissenschaftlichen Belege gefunden. Da steht überall, Fluorid ist wichtig, Kariesprävention. Ich habe da keine Studien gefunden. Dann habe ich mir gedacht, okay, alle empfehlen es, alle beten es nach, alle schreiben voneinander ab. Das sind keine Studien. Und ich bin dann ein bisschen fündig geworden auf der Website vom CDC in den USA, Center for Disease Control. Da habe ich Hinweise auf alte Studien gefunden. Alte Studien aus den 50er Jahren. Und das waren die ersten Studien nach dem Zweiten Weltkrieg, die ersten Studien, die über Fluorid gemacht wurden. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Fluorid auch wirklich breit eingesetzt. Und nach wirklich ein paar Stunden bin ich auf Studien gestoßen, aus den 50er bis 70er Jahren, über die Einnahme von Fluorid und das Kariesrisiko. Und was mir aufgefallen ist, die meisten Studien kommen aus der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, und kommen aus den USA. Und sowohl in den USA als auch in Europa war es nach dem Zweiten Weltkrieg eine harzige Zeit. Die Ernährungssituation der Bevölkerung war nicht so gut, die Nährstoffversorgung war nicht so gut, Trauma, Stress, Kriegswunden. Aber wirklich moderne Studien gibt es nur ganz wenige zu Fluorid. Und ich habe wirklich nicht viele Studien gefunden, die über die Vorteile von Fluorid sprechen und die aus den letzten 20 Jahren sind. Und das fand ich krass. Weil man sollte ja denken, dass über so ein Thema die wissenschaftliche Evidenz riesig sein muss. Ist sie gar nicht. Und die ganzen Studien aus der Nachkriegszeit, die sind schon ganz nett. Teilweise findet man die gar nicht mehr. Also die werden zitiert, aber die sind nicht mehr auffindbar. Und dann habe ich wirklich mal nach modernen Studien geguckt aus den letzten 20 Jahren. Und da gibt es eine Studie aus, ich glaube, Irland, aus dem Jahr 2016. Die hat gezeigt, pro Milligramm Fluorid, das täglich aufgenommen wird, wird das Kariesrisiko um 50% reduziert. Das war eine Studie aus Dublin. Da hat man mal geguckt, wenn ich jetzt mehr oder weniger Fluorid ins Trinkwasser tue, wie macht sich das auf die Kariesrisiko bemerkbar. Da hatten wir gesehen, okay, mehr Fluorid im Trinkwasser, weniger Karies. Das war schon mal ganz gut, um einen Überblick zu bekommen, aber wirklich, das war eigentlich eine Korrelationsstudie, die jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Anteil der Bevölkerung und es war begrenzt. Ne? Die Studie war begrenzt, aber war ein Hinweis. Und dann war wirklich eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2007. Das ist eigentlich so eine der ganz wenigen Studien aus der Neuzeit, die mal geguckt hat, auch wirklich die statistisch gut gearbeitet hat. Und die ist zum Schluss gekommen, dass seit das Trinkwasser fluoridiert wird, also in Gegenden, wo es fluoridiert wird, seitdem ist das Kariesrisiko um 27% gesunken. Und das war eigentlich so die einzige gut durchgeführte und relevante Studie aus der Neuzeit, die ich gefunden habe. Und das fand ich doch ein bisschen dünn. Die Evidenz für Fluorid ist relativ klein und bei den meisten großen Gesundheitswebsites oder Gesundheitsorganen auf der Welt bis hoch zur WHO findet man nur sehr wenig wissenschaftliche Evidenz für Fluorid. Und die ganzen alten Studien aus den 50er, 60er Jahren, ich sag's mal so, die Lebensumstände haben sich doch ziemlich verändert in den letzten 80 Jahren, seit den 50er Jahren oder 70 Jahren, haben sich doch ziemlich geändert. Also es wird relativ viel auch diskutiert über das Impfen und allgemeine Hygiene in der westlichen Welt. Und ich weiß nicht, ob die Nachkriegszeit, 50er Jahre, ob das heute noch so anwendbar ist mit dem Kariesrisiko, aber wirklich diese eine auch gute Studie, die sich dafür verwenden lässt, kann man wirklich sagen, die Fluoridierung von Trinkwasser, aber auch Zahnpasta und so, reduziert das Kariesrisiko um 27%. Das ist doch meine Aussage, die man treffen kann. Und wie ist es mit Zahnpasta? Gucken wir doch mal. Da lässt sich auch relativ gut nachvollziehen, was Zahnpasta mit Fluorid einen Vorteil bringt. Und es gibt viele Studien, die die Einnahme von fluoridhaltiger Zahnpasta mit der von nicht fluoridhaltiger Zahnpasta vergleichen. Und auch die Studien könnt ihr gerne im Artikel nachlesen. Ich sag's mal so, die fluoridhaltigen Zahnpastas schneiden immer besser ab als fluoridfreie Zahnpasta, aber nur geringfügig. Das ist kein großer Unterschied. Das ist wirklich nur ein geringfügiger Unterschied. Und die Studien sind sehr heterogen, heißt, es gibt große Studien, kleine Studien, gute Studien, weniger gute Studien. Die Frage ist natürlich auch immer, was nimmst du für eine fluoridhaltige und fluoridfreie Zahnpasta? Es gibt auch Zahnpasta, die besteht im Grunde aus Süßstoff und Aroma und Schaum und ein bisschen Fluorid. Es gibt gute Zahnpasten, es gibt auch weniger gute Zahnpasten. Eine 1-Euro Zahnpasta oder eine 50-Cent Zahnpasta mit Waldbeeraroma für Kinder ist vielleicht nochmal was anderes als wirklich so eine richtig teure Zahnpasta. Und also das fand ich auch überraschend in den Studien. Fluoridhaltige Zahnpasta ist nur geringfügig besser. So. Und so viele Studien pro Fluorid gibt es gar nicht. Die schreiben dann alle voneinander ab. Und es gilt als unumstößliche Tatsache mit Fluorid. Aber die Evidenz ist wirklich nicht gut. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und Und wir können mal zusammenfassend sagen, die Fluoridierung von Trinkwasser reduziert das Kariesrisiko um 25%. Und die Einnahme von Fluorid in Zahnpasta ist geringfügig besser, wenige Prozentpunkte, als fluoridfreie Zahnpasta. Und dann gucken wir uns mal mögliche Nachteile an von Fluorid. Und gerade auch auf der Webseite DGE, ja, ich finde es ja eh ganz spannend. Fluorid ist kein essentieller Nährstoff. Trotzdem gibt es Empfehlungen für die tägliche Fluorzufuhr. Und auch so Ernährungsorgane wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder das Bundesinstitut für Risikobewertung, die sind ja schon sehr zurückhaltend, wenn es um die Empfehlung von Nähr- und Vitalstoffen geht. Aber Fluorid ist ganz wichtig. Fluorid ist der einzige nicht essentielle Nährstoff oder der einzige Stoff, der nicht essentiell ist, für den es eine Tageszufuhrempfehlung gibt. Es gibt eigentlich, biologisch gesehen, keine Funktion von Fluorid in unserem Körper. Eigentlich hat es in unserem Körper nichts verloren. Wenn es da ist, wird es eingebaut und soll anscheinend die Zähne und Knochen fester machen. Aber auch da ist die Evidenz begrenzt. Und es soll das Kariesrisiko reduzieren. Aber hier finde ich ganz spannend, da nehme ich auch nochmal eine separate Episode auf. Schreibe ich mir mal auf. Wenn man sich mal Naturvölker anguckt oder eine Menschen, die sich gesund ernähren, gesund leben, die bekommen kein Karies. Karies ist eine Zivilisationserkrankung, eine Lifestyle-Erkrankung. Und einen ungesunden und unnatürlichen Lifestyle mit einem künstlichen Stoff wie Fluorid zu retuschieren, das ist für mich so, du hast ein Problem und packst ein anderes Problem drüber, um es zu bedecken. Aber das neue Problem löst das erste nicht. Es verdeckt es nur und es ergeben sich neue Probleme. Also, Fluorid ist kein essentieller Nährstoff und trotzdem gibt es tägliche Zufuhrempfehlungen der DGE. Und das ist ja schon mal, was ist denn mit möglichen Nachteilen und Risiken von Fluorid? Und auch die kann man nachlesen in Studien. Ich habe lustigerweise mehr wissenschaftliche Evidenz über die möglichen Nachteile von Fluorid gefunden als über die Vorteile. Aber lassen wir das. Jeder kann die Studie nachlesen. Mal Fluorid betrachtet. Die Zähne und Knochen werden zwar härter, aber auch gröder. Unsere Knochen und unsere Zähne sind keine toten Materialien, sind lebendige, auch verformbare Materialien. Vor allem unsere Knochen sind lebendige, theoretisch auch verformbare Gewebe. Die werden zwar härter, aber auch bröder. Wahrscheinlich brechen sie auch schneller. Da gibt es leider noch nicht so viel Evidenz, aber man geht davon aus. So, das ist jetzt einfach nur eine Behauptung. So, dann geht es über Sachen, die wir nachvollziehen können. Fluorid behindert nämlich die Aufnahme von Jod in die Zellen. Und Jod, jede Zelle in unserem Körper braucht Jod. Jede einzelne Zelle in unserem Körper hat einen Jodtransporter, um Jod aufzunehmen und braucht Jod. Fluorid hemmt die Aufnahme von Jod in die Zellen. Und wir sprechen hier über mehrere Milligramm, die täglich empfohlen werden aufzunehmen über die Ernährung. Ja? Mehrere Milligramm. Die Tagesempfehlung für Fluorid, für Jod, sind 1-200 Mikrogramm. Ich empfehle 500 bis 1000 Mikrogramm Jod, aber wir nehmen, wenn wir den Empfehlungen für Fluorid folgen, nehmen wir mehr Fluorid als Jod täglich auf. Und das Fluorid hemmt die Aufnahme von Jod oder Jodid in die Zielzellen. Und Jod ist für unsere Schilddrüse relevant, ist für unser Gehirn relevant. Jod ist wichtig für das Wachstum und die gesunde Haltung des Gehirns. Ist wichtig für unsere Geschlechtsorgane, für Brust, für die bei der Frau die Brüste und die Gebärmutter und alles darum, also was damit zusammenhängt, beim Mann in den Samen, in der Prostata und im roten Sack. Ja, dafür ist Jod wichtig, aber jede Zelle in unserem Körper braucht Jod. Unsere Haut wird geschmeidiger durch Jod, das Immunsystem braucht Jod und Fluorid hemmt die Aufnahme von Jod überall in unserem Körper, überall. Und das ist noch relevant. Und Fluoridkristalle können sich im Körper ablagern. Ja, es wird immer nur gesagt, ja, Fluor ist wichtig für die Zähne, für die Knochen, aber es kann sich im Körper ablagern. Und das ist ein Thema. Also schauen wir uns mal mögliche Nachteile von Fluorid genauer an. Fluorid und die Zähne und Knochen, fangen wir mal vielleicht damit an. Fluorose. Fluorose ist eine Erkrankung, die durch zu viel Fluorid verursacht wird. Und Zahnfluorose ist das hier. Ne? Es gibt aber auch, also das sind weiße Flecken oder Verfärbungen auf den Zähnen. Es gibt auch Kreidezähne, aber es ist ähnlich. Skelettfluorose gibt es da noch. Dass das Skelett zu viel Fluorid einbaut, ja, das wird irgendwie, das wird selten gesagt. Wird manchmal gesagt, es kann theoretisch zu Fluorosen kommen, ne? Aber keiner sagt, bei wie viel und so. Ne? Wie gesagt, Fluor ist eigentlich in dieser Form, die zugesetzt wird, diese künstliche Form, unnatürlich. Und in den USA beobachtet man schon seit Jahren eine Zunahme von Fluorosen bei Kindern. Die haben dann Wachstumsstörungen, die haben Gelenkschmerzen, die haben eine eingeschränkte Beweglichkeit. Das meine ich, die Knochen werden härter, aber die Gelenke und Knochen sind dann nicht mehr so beweglich. Ja, das ist irgendwie so, ja. Also Fluorosen werden häufiger. Fluorid und die Schilddrüse. Da war ich überrascht, wie viele Studien ich gefunden habe. Und das ist wirklich auch wirklich Studien aus diesem Jahr. Studien konnten zeigen, dass die Verwendung von Fluorid, egal in welcher Form, den Stoffwechsel der Schilddrüse verändern. Es ist meistens ein Anstieg von TSH und eine Reduktion der aktiven Schilddrüsenhormone T3 und T4 beobachtbar. Dazu gibt es Studien. Höhere TSH-Wert, dann kann die Schulmedizin kommen und sagen, Mensch, hoher TSH-Wert, gehen wir Thyroxin noch rein, aber lassen wir das. Und die Veränderung des Schilddrüsenstoffwechsels ist unabhängig von der Jodaufnahme. Ja? Man könnte dann sagen, ja, ist doch einfach mehr Jod, das verdrängt das Fluorid wieder. Nein, das Fluorid ist dominanter als das Jod. Das Fluorid kann das Jod aus der Schilddrüse verdrängen. Es konkurriert quasi mit Jod und kann einen Jodmangel in der Schilddrüse begünstigen. Also Schilddrüse, mal so gesagt, die Menschen haben mehr Schilddrüsenunterfunktionen. Wahrscheinlich erhöht es auch das Hashimoto-Risiko, aber es kommen häufiger Schilddrüsenunterfunktionen. Bei Kindern haben wir ein geringeres Schilddrüsenwachstum. Und dann haben Kinder schon eine Schilddrüsenunterfunktion. Super. Kinder brauchen auch die Schilddrüse für das allgemeine Wachstum. Wir haben dann quasi Wachstumsstörungen bei Kindern in der Schilddrüse. Aber die Wachstumsstörungen sind nicht nur in der Schilddrüse, sondern auch im Gehirn. Und da haben wir auch viele Studien, das kann man gerne auch nachlesen, in Gegenden, wo Fluor zugesetzt wird ins Trinkwasser, wird festgestellt, dass die Kinder einen geringeren IQ haben und dass die Kinder eine geringere kognitive Leistungsfähigkeit haben. Die können sich nicht so gut konzentrieren, die können nicht so viel denken, die haben, sind auch zappeliger, ADHS kommt häufiger vor und es wird aktuell wissenschaftlich untersucht. Ich denke, das ganze Fluorid könnte auch mit einer Zunahme von ADHS und Autismus in Verbindung gebracht werden, auch weil Fluorid das Jod im Gehirn hemmt und damit auch, Jod ist ja ein Wachstumsfaktor fürs Gehirn. Also die Kinder haben ein eingeschränktes Schilddrüsenwachstum, eingeschränktes Körperwachstum und ein eingeschränktes Gehirnwachstum. Wir vergessen gerne, und das wird nirgendwo gesagt, auch in den offiziellen Dingern, ne? Fluorid ist ein Neurotoxin für den Menschen. Es ist ein Nervengift. Auch schon in geringen Mengen. Es wird zwar immer gesagt, ja, in geringen Mengen, wie in der Zahnpasta und in so Pasten und im Trinkwasser, in geringen Mengen ist es kein Problem. Aber das stimmt nicht. Auch dazu gibt es Studien, dass bereits geringste Mengen Fluorid neurotoxisch sind. Und für Kinder ist es, also auch, dass Babys schon große Mengen Fluorid bekommen sollen und dann auch Kinder, das ist für mich Körperverletzung. So. Und wenn man auch mal guckt, normale Fluoridmengen, was empfohlen wird und was täglich aufgenommen wird, und was dann auch in Studien als wirklich neurotoxisch bestätigt ist. Der Sprung ist nicht so groß. Na, also man sagt etwa, das ist jetzt ein Beispiel, das kann man nachgucken, ab etwa 10 bis 15 Milligramm Jod, 10 bis 15 Milligramm Fluoridaufnahme am Tag ist es neurotoxisch. Und die durchschnittliche Aufnahme eines Erwachsenen sind 3 Milligramm. Jetzt kann mir doch keiner sagen, dass im Bereich 3 Milligramm am Tag es nicht neurotoxisch wirkt. So funktioniert unser Körper nicht. Es ist ein Neurotoxin und in den Mengen, in denen wir Fluorid aufnehmen, über Trinkwasser, über Zahnpasta und Co. und auch über diese empfohlene Nahrungsergänzung mit Fluorid, auch in diesen Mengen ist es bereits ein Nervengift. Und das hat nichts hier mit Aluhut, Querdenker und dem Ganzen zu tun. Das sind Studien, die kann jeder nachlesen. Dann kommen wir zur Niere. Fluorid kann die Niere schädigen. Und es gilt sowohl für eine akute Fluoridbelastung als auch für eine chronische Fluoridbelastung. Und wir Menschen werden ja eigentlich dazu erzogen und es wird uns empfohlen, unser ganzes Leben lang Fluorid einzunehmen. Das ist ja eine chronische Fluoridbelastung. Und Fluorid ist nicht nur ein Nervengift, das Fluorid greift auch die Nierenzellen an und könnte im späteren Leben die Bildung von Nierenerkrankungen begünstigen. Auch dazu gibt es Studien. Deswegen, Fluorid ist ein Nervengift, Schilddrüsengift, es ist ein Nierengift. Okay, was haben wir noch? Die Zirbeldrüse. Und das ist für viele dann so aus dem, das ist ja Esoterik und dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Doch, Fluorid hemmt das Wachstum der Zirbeldrüse bei Kindern und Erwachsenen. Ja, die Zirbeldrüse ist ein Teil, das ist ganz tief im Gehirn, ich glaube Hirnanhangdrüse. Die Zirbeldrüse ist eine wirklich ganz kleine Drüse, also wirklich so klein wie gesagt, ne? Also klein, sehr, sehr klein, das sind nur ein paar Gramm. Die produziert Melatonin, unter anderem. Melatonin ist unser Schlafhormon, das ist wichtig für die nächtliche Regeneration, zur Entzündungslinderung, für unser Immunsystem und es regelt unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Und Fluorid hemmt das Wachstum der Zirbeldrüse, das heißt, wir bilden weniger Melatonin, wir schlafen nicht mehr so gut, wir erholen uns weniger, wir haben mehr Entzündungen, wir haben mehr Zivilisationserkrankungen. Fluorid begünstigt aber auch eine Verkalkung der Zirbeldrüse. Es wird nämlich, da gibt es Studien, hauptsächlich sind das anatomische Studien, wo bei toten Menschen geguckt wird, wie schauen die Zirbeldrüsen aus. Und es wird beobachtet seit etwa 30 Jahren, dass die Zirbeldrüsen der Menschen immer mehr verkalken mit Calciumfluorid. Und jetzt so, also etwa, also bei allen Menschen Ü60, etwa 2/3 aller Menschen Ü60 haben verkalkte Zirbeldrüsen, wenn man sich diese anatomische Studie mal anguckt. Und was ich auch sehr interessant finde, wenn wir uns zivilisierten Menschen mit Naturvölkern vergleichen, wir moderne Menschen haben viel, viel kleinere Zirbeldrüsen als Naturvölker. Könnte damit zusammenhängen, dass die nicht mit Fluorid zugedröhnt werden. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Zirbeldrüse auch als unser drittes Auge bezeichnet wird. Als unser Wahrnehmungsorgan, wenn wir meditieren, wenn wir unseren ganzen Körper spüren, alles abscannen. Das ist unser inneres Auge. Und wir Menschen haben jetzt nicht mehr so den großen Bezug zur Natur. Wir meditieren nicht mehr, wir haben nicht mehr den Bezug zu uns, zu übersinnlichen Fähigkeiten oder zu diesem Upscannen. Ne? Wir verlassen uns nur noch auf Technik. Und Naturvölker haben das nicht, die haben keine moderne Technik. Und entsprechend haben die auch größere Zirbeldrüsen. Und dass Fluorid wirklich auch zu einer Verkalkung der Zirbeldrüsen führt, ist wissenschaftlich erwiesen, da gibt es Studien zu. Ja, wir bilden kleinere Zirbeldrüsen. Und wenn wir dann erwachsen sind, verkalken unsere Zirbeldrüsen. Uff. Einmal diese Sache. Ne? Also Fluorid, Vorteil, weniger Karies. Okay. Nachteile, es ist ein Nervengift. Es hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse, ins Gehirn, Geschlechtsorgane. Wir haben hormonelle Beschwerden. Wir haben Wachstumsprobleme. Kinder haben kleinere Schilddrüsen. Kinder haben kleinere Zirbeldrüsen. Als Erwachsene, Fluorid ist ein Nierengift, führt auch zu einer schnelleren Verkalkung der Zirbeldrüse. Da muss man sich mal die Frage stellen, ist es das wert? Und deswegen dieser Artikel, deswegen auch das hier, muss man wirklich mal abklären. Ne? Ein geringeres Kariesrisiko, ja, durch fluoriertes Trinkwasser, geringfügig, 25% ist nicht viel. Und ein noch geringeres Risiko durch fluoridhaltige Zahnpasta. Die möglichen Nachteile. Fluorosen, Einlagerungen, Schilddrüsenprobleme, Nervenprobleme, Konzentrationsprobleme, Nierenprobleme, oder vielleicht auch sowas wie Unfruchtbarkeit, kann auch sein. Ne, wenn Jod ist essentiell für die Bildung von Spermien und Samenflüssigkeit, aber wenn Fluorid jetzt kommt und die Aufnahme von Jod in die Prostata und in die Hodensäcke hemmt, wie will der Mann dann funktionelle Spermien bilden? Und das sind nicht alles irgendwelche Behauptungen, dazu gibt es Studien, die kann jeder nachlesen. Ich für mich habe dann entschieden, ich möchte keinen Fluorid und ich empfehle auch niemandem mehr Fluorid in meiner Familie, in meinem Freundeskreis und ich würde generell niemandem Fluorid empfehlen. Das ist meine Meinung. Das ist es nicht wert. Ja, und die meisten Menschen bekommen im Laufe ihres Lebens Karies, aber Karies ist eine Zivilisationserkrankung. Man kann viele andere Sachen tun über seine Ernährung, über eine gute Mundhygiene, Zahnpflege, Öl ziehen, eine gute fluoridhaltige Zahnpasta, naturkosmetisch, Immunsystem stärken. Auch das ist alles für das Kariesrisiko relevant, aber wesentlich gesünder und nachhaltiger. So, das ist meine Meinung. Jetzt werden noch ein paar sagen, Mensch, aber in der Nahrung ist doch so viel mehr Fluorid enthalten. Man muss unterscheiden. In Trinkwasser, in Zahnpasta, überall, wo Fluorid zugesetzt wird, auch in Nahrungsergänzungen, ist immer Natriumfluorid. Und die einzige Form in der Natur, wo Fluorid in Lebensmitteln vorkommt, ist Calciumfluorid. Grüner Tee und schwarzer Tee enthält gute Mengen Fluorid. Meeresfrüchte, Nüsse, Fleisch, Gemüse enthalten alle Fluorid. Und na, ich bin jetzt ein Teetrinker geworden. Theoretisch nehme ich über Tee sehr viel mehr Fluorid auf als über Kaffee. Aber Calciumfluorid, auch das wurde in Studien verglichen. Calciumfluorid wirkt nicht toxisch, hat diese Wirkungen nicht. Calciumfluorid hat auch, also es geht oben rein und unten raus, denn der Körper nimmt relativ wenig davon auf. Es hat eigentlich auch wenig Wirkungen. Es ist halt in der Nahrung enthalten. Ne? Teepflanzen zum Beispiel lösen das Fluorid aus dem Erdreich und reichern sich in sich an. Und theoretisch über Tee nehmen wir am meisten Fluorid auf. Aber das ist eine Fluoridform, die der Körper eigentlich nicht aufnimmt. Und eigentlich die ganzen Studien, auch die problematischen Fluoridstudien, die gehen immer von Natriumfluorid aus, nicht von Calciumfluorid. Also, ja. Und die Folge ist jetzt wesentlich länger geworden als geplant. Und du kannst gerne auch alles nachlesen. Aber das sind mal die möglichen Vorteile, Nachteile von Fluorid. Kann jeder nachlesen. Die Studien sind frei zugänglich. Der Artikel ist frei zugänglich. Schnell einfach gesund.de/Fluorid. Und dann kannst du dir selber meine Meinung bilden. Ich persönlich bin dann zu der Meinung gekommen, zu dem Schluss gekommen, dass ich kein Fluorid mehr empfehlen möchte. Dass es sehr viele andere und auch gesündere Wege gibt, gesunde Zähne zu haben. Und die Nachteile, finde ich, sind es nicht wert. Die Vorteile sind mir zu klein, die Nachteile sind es nicht wert. Deswegen nehme ich kein Fluorid mehr. Nie mehr. Meine Kinder auch nicht. Wenn ich mal welche haben sollte. Und auch Familien und Freunden, ich empfehle niemandem mehr Fluorid. Und das ist meine Meinung. Aus den Studien, aus den Evidenzen, die ich mir angeguckt habe, die Evidenz, die für Fluorid spricht, ist doch überraschend klein und überraschend dünn und überraschend alt. Aber jeder darf dann selber entscheiden. So, schön, dass du dabei warst. Auch danke für deine Zeit. Und lies gerne nochmal auf schnell-einfach-gesund.de/Fluorid nach. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.